Yes, ich weiß, I'm late to the party, aber du hast es im Titel richtig gesehen. Ich möchte mich zu generativer KI und im Speziellen auch zu ChatGPT äußern. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge wirklich machen soll, ob die irgendeinen Mehrwert bietet. Und dann kam letzte Woche der Entwurf für eine KI-Verordnung vom Europäischen Parlament und dem Europarat heraus. Und ich dachte mir, das möchte ich mir einmal konkreter anschauen. Und das möchte ich auch in der heutigen Podcast-Folge mir genauer anschauen. Das heißt, wir sprechen heute darüber, wie die Politik zu KI-Systemen wie ChatGPT steht, was wir da innerhalb der nächsten 2 Jahre erwarten können und ja, wie ich persönlich das dann auch finde. Deshalb lehn dich zurück und genieß die nächsten 20 Minuten ungefähr mit mir, wie wir uns zu diesem Thema einmal die Details anschauen. Und generell muss man hier ein bisschen differenzieren, beziehungsweise nicht ganz differenzieren, die arbeiten beide am gleichen, aber es gibt einmal die Europäische Union, die eben an der KI-Verordnung arbeitet, mit dem generellen Ziel, Rahmenbedingungen und Schutzstandards für den KI-Einsatz zu gewährleisten, die sozusagen auch im Einklang mit europäischem Grundrecht sind. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch den Europarat, der an sogenannten KI-Konventionen arbeitet. Das heißt, die arbeiten eher an einem internationalen Rechtsrahmen, der globale Standards schaffen soll. Also die arbeiten hier mit sogenannten Beobachterstaaten zusammen, wie den USA, Kanada, Japan und einigen mehr, für eben einen globalen Standard. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist mir den Entwurf dieser Verordnung einmal anzuschauen und mir anzuschauen, was heißt denn künstliche Intelligenz so genau nach dieser Verordnung. Und nach der Verordnung bezeichnet das eine Reihe von Technologien, das ist jetzt ein Zitat, die sich rasant entwickeln und einen vielfältigen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft über das gesamte Spektrum industrieller und gesellschaftlicher Aktivitäten hinweg hervorbringen können. Das war jetzt daraus wirklich vorgelesen und zitiert. Genau, das heißt, wir haben Systeme, die basically alles sein können. Also die Definition finde ich irgendwie sehr schwammig. Sie fasst irgendwie sehr viel mit ein. Sie bringt generell Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft und ja, kann uns irgendwie einen Mehrwert bieten, sage ich jetzt einfach mal so. Ich versuche das mal zu paraphrasieren. Es ist aber tatsächlich noch recht allgemein gehalten am Anfang dieser Verordnung und die EU gesteht KI dabei tatsächlich dann auch im weiteren Verlauf ein, dass sie Wettbewerbsvorteile für die Wirtschaft bringen kann, dass sie einen Nutzen für den öffentlichen Sektor bringen kann, dass sie Klimaschutz, Mobilität und Landwirtschaft in irgendeiner Form unterstützen kann. Sie sagt aber auch, dass es nicht nur Vorteile gibt, die wir jetzt, glaube ich, schon oft genug diskutiert haben, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, sondern es gibt eben auch Nachteile und Risiken für die Einzelnen und für die Gesellschaft. Und das fand ich ein bisschen spannender, deswegen habe ich mich da mal so kurz drauf fokussiert. Unter anderem gibt es Gefahren durch zum Beispiel Diskriminierung, fehlenden Datenschutz, falsche Antworten durch eben generative KI-Systeme wie ChatGPT und auch die Frage, wer haftet denn in Fällen von Schäden? Das ist auch noch nicht ganz geklärt. Und Diskriminierung vielleicht als ersten dieser Faktoren, den man sich hier mal genauer angucken kann, oder dieser Gefahren, gar nicht Faktoren, Gefahren sind das. Diskriminierung fand ich ein super spannendes Thema, weil es ein bisschen was mit Datenethik auch zu tun hat. Deswegen wird es dazu innerhalb der nächsten Wochen nochmal eine komplette gesonderte Folge gehen. Ich kann nur so viel jetzt schon mal dazu erklärend sagen, ist, dass man eben Diskriminierung versucht zu verhindern, dass aber generative KI ja von Menschen lernt und dieser Human Bias, also diese zum Beispiel Diskriminierung, die ein Mensch vielleicht hat, möchte ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber diese Diskriminierung, die ein Mensch vielleicht hat, könnte dann sich auch in den Daten widerspiegeln, von denen diese KI-Systeme ja lernen müssen. Das heißt, wir bringen eine Diskriminierung in solche Systeme mit rein, aufgrund der Daten, die sie von uns erhalten. das als ein Thema und du hast jetzt auch schon einen kleinen Spoiler für die nächste oder übernächste Folge, ja, mitbekommen. Der zweite Vorwurf oder die zweite Gefahr, auf die ich mich ganz kurz fokussieren möchte, ist der fehlende Datenschutz. Und da schauen wir uns einmal ganz kurz Italien an. Denn Italien hat im März genau, ChatGPT verboten. Und zwar aufgrund von fehlendem Datenschutz und auch aufgrund der Tatsache, dass Kinder unter 13 auf vielerlei unangebrachte Inhalte zugreifen können durch ChatGPT. Das heißt, hier hatte die Regierung von Italien Bedenken, hatten Datenschützer Bedenken. Und das große Problem war hier, dass, ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, im Diskriminierungsfall auch generative KI durch reale Daten lernen muss. Und um besser zu werden, lernen sie auch mit den Daten, die wir in die generative KI hereingeben. Und das war sozusagen, oder ja, es ist jetzt nicht mehr, weil also das Unternehmen hinter ChatGPT dazu Rede und Antwort gestanden ist, aber es war bis dato unklar, was OpenAI, das ist das Unternehmen, was hinter ChatGPT steht, mit den Daten macht, die wir da hineinfüttern. Und es gibt sozusagen noch keine rechtliche Grundlage für das massenhafte Sammeln von personenbezogenen Daten zum Trainieren von Algorithmen. Das heißt, es gibt auch keine Regelung, was die damit machen müssen, wie lange die das speichern dürfen, und so weiter. Und ja, da war sich die italienische Regierung ein bisschen unsicher und hat dann gesagt, um die BürgerInnen zu schützen, darf das Unternehmen ChatGPT keine Daten von, also das Unternehmen hinter ChatGPT, Moment, das muss ich nochmal ganz klarstellen, das Unternehmen hinter ChatGPT, also OpenAI, darf keine Daten von italienischen Bürgerinnen und Bürgern speichern. Mittlerweile. Und damit, also ganz kurz, damit wurde dann ChatGPT erstmal verboten. Mittlerweile hat OpenAI hier Rede und Antwort gestanden. Zumindest einige der Forderungen und der Fragen, die ja die italienische Regierung gestellt hat, sind aufgeklärt. Und das hat dann gereicht, damit ChatGPT dort wieder erlaubt ist. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, was machen die mit den Daten? Und das geht auch nicht nur an ChatGPT, sondern ich glaube, das sind viele KI-Systeme, die wir hier nochmal ganz klar hinterfragen müssen. Gerade auch was urheberrechtliche Daten angeht oder Kunstwerke ähnliches. Zum Thema Falschinformationen, also falschen Antworten, die vielleicht verbreitet werden könnten, habe ich dann mal eine eigene Abfrage gestartet. Und in dieser Abfrage habe ich ChatGPT nach den Regelungen der EU gefragt. Also welche Regelungen wurden aufgestellt? Und ChatGPT hat mir dann einen Entwurf zusammengefasst, der sehr ähnlich zu dem Entwurf klingt, den ich euch jetzt gleich noch hier erzählen werde. Es gab nur die Kleinigkeit, dass sich dieser Entwurf auf das Jahr 2021 beziehen soll. So wie ich das aber recherchiert habe, ist das aus dem aktuellen Jahr, also 2023. Das heißt, hier hat ChatGPT mir eine falsche Information gegeben, weil es eben auf das falsche Jahr bezogen war. Und da habe ich mich gefragt, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, wem das nicht auffällt, der könnte das dann schon glauben. Ich habe das dann nochmal weiter recherchiert. Das könnte daran liegen, dass ChatGPT nur mit Daten arbeitet, die offiziell bis 2021 sind. Zumindest bei dem System, auf das ich gerade Fragen stelle. Und ja, auf Nachfrage wurde mir das dann tatsächlich auch angegeben. Und dann habe ich mir nochmal einen kleinen Spaß erlaubt und habe ChatGPT nach mir als Person gefragt. Und daraufhin kam die sehr differenzierte Antwort, dass es mir keine Antwort zu mir geben kann, weil das eine zu unkonkrete Frage ist. Und daraufhin habe ich ihm dann, also ihm oder ihr, in meinem Kopf war es zuerst ein sie, jetzt ist es ein er. Anyways, auf jeden Fall habe ich ihm dann meinen Podcast-Namen, also WhatsApp Internet, gegeben und habe die folgende Antwort bekommen. Nicolas Boll ist ein deutscher Podcaster, der gemeinsam mit dem Co-Host Max nachts heim den Podcast WhatsApp Internet produziert. Der Podcast behandelt verschiedene Themen aus der Welt des Internets und der digitalen Medien. Nick Boll selbst ist auf verschiedenen Social Media Plattformen aktiv und teilt dort regelmäßig seine Gedanken und Meinungen zu aktuellen Themen. Ja. Also Max, falls du Lust hast, mit mir einen Podcast zu machen, melde dich. Ich habe dann mal nachgeguckt, wer Max Nachtsheim ist. Es ist ein Comedian, der hat bis 2017 einen Podcast für Funk produziert. Im Vergleich dazu, 2017 habe ich gerade erst Abi gemacht. Das heißt, irgendwie stimmt diese Information jetzt auch nicht. Und ich habe mich auch gefragt, ob ChatGPT vielleicht aus meinen vorherigen Anfragen und Textbausteine, die ich vorher schon reingegeben habe. Ich habe nämlich auch schon mal für den Podcast Texte von ChatGPT verbessern lassen, zusammenschreiben lassen und so weiter. Ob er daraus die Information genommen hat, dass es sozusagen ein Podcast ist, der sich mit Themen aus der Welt des Internets und digitalen Medien beschäftigt. Also das wäre relativ einfach, den Link da zu finden. Und es würde irgendwie Sinn machen, dass er sich oder sie sich dazu gar nicht so richtig äußern kann, weil sie ja Informationen nur bis 2021 hat. Genau, aber fand ich irgendwie spannend, weil natürlich, wenn man das nicht ganz differenziert sich anschaut, dann kann es eben sein, dass man hier eine falsche Information bekommt, die man dann einfach weiterverbreitet, weil man denkt, dass ChatGPT eben so viele verschiedene Informationen hat und eigentlich auf alles eine Antwort hat. Und wenn man das sich nicht dann differenziert genug anschaut, dann kann es eben passieren, dass diese Informationen weiterverbreitet werden oder falsch verbreitet werden. Ich kenne einige, die ChatGPT auch für Hausarbeiten nutzen und nach diesen zwei Abfragen wäre ich persönlich jetzt ein bisschen vorsichtig, wie ich das für meine Hausarbeit nutzen möchte. Genau, aber natürlich sind deswegen solche Regelungen, die von der Politik gemacht werden, irgendwie wichtig und auch, ja, richtig. und in dem Entwurf können wir auch sagen, dass, oder schreibt das Europäische Parlament, dass sie sich seit 2017 schon mit der Thematik KI-Systemen auseinandergesetzt haben und immer wieder neue Forderungen gestellt haben und jetzt aber sozusagen erst der erste Entwurf veröffentlicht wurde. Die Ziele sind dabei, habe ich vorhin schon mal kurz zusammengefasst, jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Die Ziele sind dabei, Werte und Grundrechte der Europäischen Union zu wahren und sozusagen KI-Systeme sicher zu machen, die eben nach diesen Rechten gelten. Das heißt, ja, Rechtssicherheit irgendwie zu schaffen und das geltende Recht dann auch durchzusetzen, oder Sicherheitsanforderungen an KI-Systeme zu formulieren, zu stärken. Und ein weiterer Aspekt, den Sie hier noch wollen, ist dann die Erleichterung der Entwicklung eines Binnenmarktes für sichere und rechtskonforme KI-Systeme. Das heißt, soweit denken Sie dann auch schon, gucken sich da auch schon an, wie kann es dann noch weitergehen. Genauso wie eine Rechtssicherheit für die Förderung durch Investitionen von KI. Auch das schauen Sie sich in dieser Verordnung, zumindest laut der am Anfang definierten Ziele, einmal konkreter an. Und Sie gehen dann, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, in dieser Verordnung so vor, dass es eben vier verschiedene Sicherheitsstufen geben soll, nachdem ein KI-System dann eingeordnet werden soll. Das heißt, je risikohafter, behafteter ein KI-System ist, umso größer wird die Regulierung, beziehungsweise es kann dann auch sein, dass es eben verboten wird. Das ist nämlich die krasseste Stufe. Wenn das in die höchste Risikostufe ein KI-System eingeordnet wird, dann wird es direkt verboten. Dann gibt es eben diese, ich sage jetzt mal, höhere Risikostufe, Hochrisikostufe. Das richtet sich an Systeme, die zum Beispiel für die kritische Infrastruktur geschaffen sind und aber das Leben und die Gesundheit von BürgerInnen gefährdet werden könnte oder auch Schul- und Berufsausbildung dort verwendet wird, aber sozusagen den Zugang einer Person zur Bildung oder zum Berufsleben beeinträchtigen könnte. Und da haben sie dann verschiedene Ausführungen in ganz verschiedenen Bereichen gemacht. Dann gibt es sozusagen begrenzte Risiken. Das heißt, hier soll dann eine Kennzeichnungspflicht kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das bei ChatGPT der Fall, dass sie in dieses kennzeichnungspflichtige KI-Systeme eingeordnet werden. Und dann gibt es eben noch KI-Systeme mit minimalem Risiken und die haben nur eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Kennzeichnung von zum Beispiel Quellen oder ähnlichem. Das heißt, es soll auch geklärt werden durch diese Verordnung, wie das eigentlich mit dem Urheberrecht aussieht. Bei Texten ist es natürlich wichtig, gerade wenn wir zum Beispiel an künstlerische Texte wie Gedichte oder ähnliches denken, aber es gibt natürlich auch KI-Systeme, die Bilder mittlerweile erstellen können und die werden ja auch mit Kunstwerken oder Fotografien oder irgendwie sowas gefüttert. Und da ist natürlich sowieso die spannende Frage, wie ist das urheberrechtlich dann? Und da soll eben dann gekennzeichnet sein, woher, also wenn geschütztes Material zur Entwicklung der Daten verwendet wurde oder ne, also da eingepflegt wurde. Das heißt, das sind sozusagen die Risikostufen. Und Risikostufen werden definiert, das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz erklären, anhand der Tatsache, von welchen Daten die KI gelernt hat, ob ein Mensch immer noch die letzte Kontrolle über den Output hat oder über das, was sozusagen die generative KI macht und es auch niemand benachteiligt wird. Das heißt, wenn wir ein System haben, was aktiv diskriminiert, dann würde wäre das Risiko, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, höher und damit könnte das dann auch zum Beispiel zum Verbot kommen. Genau, das ist so eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist ein sehr, sehr langes Dokument. Das ist eine kurze Zusammenfassung des Ganzen. Und dann haben sich dazu natürlich auch noch viele Politikerinnen geäußert. Zum Beispiel die Svenja Hahn von der FDP sagt dazu, dass sie Verbote oder zu starke Regulierungen nicht gut wären, weil es dann dazu führen könnte, dass Investitionen außerhalb der EU entstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das macht für mich auch irgendwie Sinn, dass man dann so diese vier Stufen hat. Ein anderer Politiker, der Axel Voss von der CDU, sagt zum Beispiel dazu, dass die entwickelte Lösung der EU Spielräume gebe, dass Unternehmen die Produkte hier in der EU auch entwickeln könnten. Das heißt, wir sehen irgendwie, dass Politiker, dass zumindest deutsche Politiker, das sind jetzt nur zwei Beispiele, sich dazu sehr positiv äußern und da eben auch dahinter stehen. Bisher, und da muss man dann auch mal eine kritische Stimme sein, steht allerdings noch sehr offen und sehr in Frage, wie das dann wirklich konkret mit dem Urheberrechtsschutz wirklich aussieht, wie das gehandhabt werden soll. Bisher müssen da nur grobe Angaben sein, zumindest so wie das in dem Entwurf steht. Das heißt, hier wird wahrscheinlich nochmal nachjustiert werden oder muss nochmal nachjustiert werden. Aber ich habe mir dann auch nochmal eine Mitteilung vom Deutschen Bundestag angeschaut und die stehen zumindest so jetzt erstmal der Gedanke auch komplett dahinter und sie sagen auch, dass man einen Hub für KI-Entwicklungen aufbauen muss, dass man sozusagen auch was vom KI-Kuchen abhaben möchte und dass man diese Technologie auf jeden Fall in Europa irgendwie etablieren muss und weiterbringen muss und dass da eben sehr viel Potenzial drin steckt. Das heißt, sehr positive Meinungen. Der Arbeitsminister Heil von der SPD oder auch das Ministerium oder die Experten aus dem Ministerium sagen sogar, dass bis 2035 es keinen Job mehr gibt, in dem KI nicht relevant wird. Das heißt, unsere deutsche Politik scheint sich sehr einig zu sein, dass wir die Regelungen brauchen, dass die schnell kommen müssen und vor allem auch, dass wir das KI die Zukunft ist, mit der wir alle arbeiten werden. Und so wie ich das jetzt wahrnehme, ist hier eine eher große Einigkeit in den Nachrichten oder auch in den Medien, wie sie sich darüber äußern. Ganz kurz dazu noch meine Quellen. Wie immer findest du im Anhang hier in der Beschreibung. Das heißt, da kannst du das auch alles selber nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich mich dann noch ganz kurz dazu äußern, weil ich finde, dass auch eine gute Verordnung, so wie ich das jetzt daraus gelesen habe, macht das irgendwie alles Sinn. Und ich finde es auch gut, dass da Regelungen kommen sollen, weil es eben viele ungeklärte Fragen gibt. Gleichzeitig habe ich mich selber dann gefragt, warum wir da so lange dran arbeiten müssen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll diese Verordnung nämlich erst im Jahr 2024 dann wirklich kommen. Also ein Jahr, 1,5 Jahre später als dieser Erstentwurf ist. Und ich weiß, dass die Mühlen langsam mahlen und ich weiß, dass da viele Leute zustimmen müssen und so weiter. Aber irgendwie ist das doch ein sehr, sehr langer Prozess. Vor allem, wenn man das Thema schon seit 2019 irgendwie auf dem Schirm hat. Also gerade wenn man am Anfang dieses Dokuments dann auch sozusagen die Historie da sieht, finde ich es irgendwie spannend, dass das dann so lange dauert, bis man da wirklich eine Verordnung hat, mit der alle arbeiten wollen und können. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ob das nicht auch voll viel Unsicherheit schafft bei Unternehmen, die vielleicht mit KI-Systemen oder KI-Systemen entwickeln wollen, weil, wie ich ja gerade aus den Zitaten der Politikerinnen vorgelesen habe, ist es so, dass ja alle irgendwie was vom KI-Kuchen abhaben wollen. Jeder möchte irgendwie Entwicklungen aufbauen. Wir wollen das hier in Europa machen. Und dann schaffen wir Unsicherheit durch diese Verordnung, weil das ein Entwurf ist. Da kann sich ja noch mal was dran ändern. Da kann sich auch an diesen Kategorien irgendwie noch was ändern. Und dann sitzt jetzt hier vielleicht ein Startup, die eine Idee haben, die das entwickeln würden. Und dann sind die aber nicht sicher, in was für eine Stufe die eingeordnet werden. Oder kann ja sein, dass man sich da vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und es gibt aber noch keinen rechtlichen Rahmen, um dann klar sagen zu können, okay, in was bin ich denn jetzt eingestuft? Und das fand ich irgendwie, habe ich mich gefragt, ob man das nicht vielleicht ein bisschen beschleunigen könnte. Aber die Mühlen mahlen wahrscheinlich einfach sehr langsam. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wir müssen alle lernen, damit zu arbeiten. Das ist mir irgendwie klar. Gerade auch Schüler oder Studenten, ich selber kann dann jetzt auch sagen, dass ich das auch sehr oft nutze. Wir müssen alle damit lernen zu arbeiten. Wie will man denn aber sicherstellen, dass wir auch ohne KI noch arbeiten können? Weil was ich zum Beispiel bei mir beobachtet habe, ist, dass ich ziemlich faul werde, wenn ich die Dinge schnell mit ChatGPT brainstormen kann, wenn ChatGPT mir meine Texte optimieren kann, dann muss ich selber nicht mehr drüber nachdenken. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ob man da nicht vielleicht auch so ein, also zumindest für Schülerinnen, die auch gerade jüngere Schülerinnen sind, dass man da nicht vielleicht irgendwie eine Art Regulierung noch reinbringt, dass wir das aus der Wirtschaft nicht rausnehmen oder Klimaschutz, öffentlicher Sektor und so weiter, dass wir das dafür nutzen, das macht ja alles irgendwie Sinn. Aber sollten Schüler nicht dann vielleicht auch lernen, eigenständig damit umzugehen in einem höheren Alter und vorher versuchen, erstmal zum Beispiel selber Dinge zu recherchieren oder selber, nicht nur zu recherchieren, sondern auch kreativ zu werden und kreativ zu denken und sich das nicht einfach immer nur vorgeben zu lassen aufgrund von einer KI? Also wisst ihr, was ich meine? Weißt du, was ich da irgendwie anspreche? Ich beobachte es halt bei mir, dass ich so faul werde und irgendwie Angst habe, ein bisschen zu verdummen, wenn ich das zu oft nutze. Und irgendwie, diese Verordnung soll ja auch die Bürger schützen. Und da wäre irgendwie vielleicht auch von einer, ich sage jetzt mal, soziologischen Seite irgendwie spannend, wie man denn, oder auch von einer Bildungsseite spannend, wie man das Kindern beibringen kann und wie man auch Kindern immer noch das eigenständige Denken beibringen kann. Vielleicht ist da auch ein bisschen, das geht jetzt hier sehr in Science Fiction, ne? Aber vielleicht ist es ein bisschen die Angst von mir, dass wir dann alle irgendwann nur noch so auf Informationen von ChatGPT angewiesen sind und gar nicht mehr selber recherchieren oder gar nicht mehr selber kreativ sein wollen, weil es eben nicht nur eine reine Suchmaschine ist, wie jetzt zum Beispiel Google, sondern irgendwie doch auch für uns kreativ sein kann, wenn wir da die richtige Information reingeben. Ja, das ist jetzt nur so ein Gedanke. ist auch sehr in Science Fiction gehend, aber irgendwie habe ich mich da auch gefragt, ob man dazu sich nicht, ob die Politik sich nicht dazu auch äußern wollen würde, beziehungsweise da auch irgendwie was in die Richtung, in irgendeine Verordnung mitpacken möchte. Und bisher zumindest habe ich jetzt nichts gefunden, was in die Richtung geht. Aber vielleicht sind es auch noch nicht die Hauptpunkte dieser Verordnung. Ich bin auch ehrlich, ich habe sie nicht ganz gelesen. Ich habe mir den Anfang sehr angeguckt und dann mich tatsächlich auf auch sekundäre Medien, wie jetzt Nachrichtenportale oder so, die darüber schon was geschrieben haben, gestürzt und da einfach verschiedene Aspekte zusammengepackt. Genau, das ist auf jeden Fall die, das, das meine Gedanken, die Verordnung an sich. Grundsätzlich kann man, denke ich, sagen, dass wir uns daran gewöhnen werden müssen, dass ChatGPT bleibt, um die Frage meiner Podcast-Folge im Titel zu beantworten. Ich glaube sogar, dass das noch viel extremer wird. Ich glaube aber auch, dass wir mit dieser Verordnung vielleicht einen Rechtsrahmen schaffen, der trotzdem immer noch irgendwie die Daten zumindest von uns allen irgendwie schützt. Naja, das war's für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Meinungen und Gedanken dazu hast, dann schreib mir das doch gerne. Über Social Media. Ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen TikTok-Account und du kannst mir sogar auch auf LinkedIn schreiben und dich mit mir connecten. Ich würde mich sehr freuen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge, wenn sie dir gefallen hat, an deine Freunde, Familie, Bekannte, sonst irgendwen empfiehlst. Das würde mir helfen, dieses Projekt noch größer zu machen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.